SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum nächsten Buch der SWR Bestenliste im Juli und August auf Platz 2. Und jetzt bin ich mal gespannt. Steht der neue Roman des US-Schriftstellers Jonathan Lethem. Der Fall Brooklyn heißt der Roman, der in deutscher Übersetzung von Thomas Gunkel im Tropenverlag erschienen ist. Der Titel deutet es an. Es geht um einen berühmten Stadtteil von New York und um eine Art juristischer Ermittlung. Jan Wiele, wie ist dieser Roman angelegt und worum geht's?
Es ist ein Montageroman und das schreckt vielleicht jetzt gleich schon Leute ab, die sich dann vielleicht nicht zu Unrecht irgendwie an Alfred Döblin oder Manhattan Transfer von John Dos Passos erinnern. Man muss vielleicht solche Beispiele aufrufen, um etwas zur Gemachtheit des Werkes sagen, aber manchmal schreckt es, wie gesagt, die Leute ab, wenn sie denken, das ist ein formales Experiment, ich komme da nicht rein. Man kommt sehr leicht in dieses Buch rein. Es ist ein Buch über Brooklyn, wie es im Titel steht, und es ist nicht das erste Buch über Brooklyn von Jonathan Lethem, sondern das ist eine lebenslange Beschäftigung eines, der dort her stammt und der mehrere Bücher schon auch unter anderem Motherless Brooklyn geschrieben hat. Da erwähne ich jetzt mal, vielleicht weil es einfacher zugänglich ist, auch die Verfilmung von und mit Edward Norton, die ein Meisterwerk ist, würde ich sagen, mit diesem autistischen Charakter, wo es auch schon um einen Kriminalfall geht. Und dieses hier heißt auf Deutsch Der Fall Brooklyn und besteht aus 121 Textabschnitten, die nicht immer auf den ersten Blick miteinander zusammenhängen. Das heißt, wir haben verschiedene Erzähler. Es kristallisiert sich ein Ich-Erzähler heraus, der ganz am Ende verrät, ich bin auch ein Kind der Dean Street, um die es öfter geht. Es ist wohl ein weißer Junge. Manchmal denkt man aber auch oder sagt er selbst, er könnte auch schwarz gewesen sein. Es geht eben sehr stark um diese Zuordnung, um auch noch um Puerto Ricaner und andere Gruppen, die sich in Brooklyn seit den frühen 70ern treffen und mischen. Und vielleicht noch dies, bevor andere was sagen können zu dem Buch. Nein, ich hatte nur Angst, dass es schon zu lang wird, aber es ist für mich besonders charakteristisch, dass es ein sehr witziges und trotzdem sehr drastisches Buch ist. Das heißt insbesondere zum Beispiel in Bezug auf Polizeigewalt. Es gibt immer so fast schon Slapstick-Szenen, die die Polizei in den 70er Jahren beschreibt und sagt, da waren die Cops sozusagen noch nicht so hart. Und das impliziert eine ganze Entwicklung Richtung Black Lives Matter und Polizeigewalt, die man da dann schon mitdenkt. Und letztes noch, ich hatte das Glück, Jonathan Lethem auf der Lit Cologne auch im Gespräch zu treffen. Und das Interessanteste, was er selbst über die Entstehung des Buches sagte, war, dass er Angst bekommen habe, seine früheren Brooklyn-Bücher seien vielleicht romantisierend gewesen. Und dass dies die irgendwie doch witzige, aber auch viel, viel härtere Auseinandersetzung von Neuem mit seinem Brooklyn ist.
Vielleicht noch zur Ergänzung, diese Jungs der Dean Street, um die es immer wieder geht, die haben zwar Gesichter, die leben, die sind sehr plastisch geschildert, aber sie haben keine Namen. Sie werden auch immer so recht unpersönlich die Jungs
genannt.
Oder
Decknamen.
Oder Decknamen, ganz genau. Also man weiß nicht so genau, wer tritt da jetzt im Detail auf. Und um das Leben bzw. Überleben, müsste man sagen, der Jungs auf den Straßen ihres Viertels etwas besser kennenzulernen, hören wir nun eine Lesung aus Lethems Roman Der Fall Brooklyn, die Johannes Schmidt vorträgt. Bitte sehr.
Jeder weiß, wenn man in der Nähe der Carroll Street und der Fourth Avenue unterwegs ist, bezieht man Prügel. Die Typen von diesem italienischen Club hauen dir eine Mülltonne auf den Kopf. Man müsste schon bescheuert sein. Jeder weiß von dem Haus, wo man um den einzigen Pensionsbewohner, der sich nicht herauskaufen lassen wollte, herum renoviert hat, als man von der Warterei die Nase voll hatte. Er wohnt im ersten Stock. Man kann ihn aus dem Fenster eines Zimmers blicken sehen, das mitten im zweistöckigen Wohnzimmer in der Luft hängt. Jeder weiß, dass man in einem Müllcontainer eine Leiche gefunden hat. Jeder weiß, dass die Mutter von dem einen Jungen verrückt ist und ihn das wie eine Art Kraftfeld umgibt, weil sie einen Jungen verprügelt hat, der sein Fahrrad gestohlen hatte. Jeder weiß, dass er Punkt eine Pistole bei sich trägt, denn er zeigt sie überall herum. Vielleicht ist es auch nur ein Teil davon, weil man durch den Griff seine Hand sehen kann, kaum besser als eine geschnitzte Pistole oder ein Stück Papier, auf dem das Wort Waffe steht. Dennoch, er trägt eine Pistole bei sich. Er ist bereit, eine Waffe zu tragen. Jeder weiß, dass er Angst vor der Mutter von dem einen Jungen hat. Jeder weiß, dass der Vater dieses Jungen eine Schwurtel ist. Jeder weiß, dass der Vater dieses Jungen ein Schauspieler ist, der zusammen mit Joe Namath in einem Werbespot und auf einem U-Bahnsteig im Hintergrund einer Szene von Brennpunkt Brooklyn zu sehen war. Er wartet nur auf seinen großen Durchbruch. Jeder weiß, dass der Weiße mit dem Pferdeschwanz, der immer am Gemeindezentrum herumhängt, während seiner Zeit in Vietnam einem Mann mit der Faust einen tödlichen Schlag an die Kehle versetzt hat. Und deshalb legt sich keiner mit ihm an. Jeder weiß, dass der Millionär, auch wenn er wie John Lennon aussieht, bei der CIA war. Deshalb hat er den BMW. Jeder weiß, dass man, wenn man bei der CIA ist, nie wirklich draußen ist, sondern gerade nur keinen Auftrag hat. Oder vielleicht hat man versucht aufzuhören und irgendwann kommen sie und bringen einen um. Wenn man bei der CIA aufhören wollte, wäre die Dean Street womöglich ein gutes Versteck, weil der geschniegelte französische oder deutsche Auftragskiller, der einen erledigen soll, vielleicht überfallen und seine Walter mit dem Schalldämpfer von den Straßenräubern gegen ihn selbst gerichtet oder er von einem tollwütigen, streuenden Hund verjagt werden würde. Ja, man könnte gerettet sein, ohne es je zu erfahren. Diese skurrilen Szenarien sind durchaus vorstellbar.
Johannes Schmidt las aus dem Roman Der Fall Brooklyn von Jonathan Lethem. Das Buch wurde aus dem Englischen von Thomas Gunkel ins Deutsche übertragen, ist im Tropenverlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Maike Festmann, viele Sätze in dem Leseabschnitt, wir haben es gerade gehört, beginnen mit der Formel jeder weiß und dann werden äußerst unangenehme Bedrohungslagen geschildert. Jeder weiß von der Gewalt in Brooklyn, aber niemand scheint etwas dagegen zu unternehmen. Ist dieser Roman die Geschichte eines Staatsversagens?
Ich würde sagen, auf keinen Fall. Es ist auf keinen Fall ein Roman, der um Staatsversagen geht oder überhaupt um den Staat in dem Sinne. Es hat viele sehr, sehr interessante Aspekte. Er ist nicht einfach zu lesen. Ich würde sagen, er erzieht sich seine Leser im Laufe der Zeit. Also man braucht schon eine gewisse Zeit, bis man mit diesem Buch mitgehen kann, eben weil es eben keine Namen gibt, weil es eine wechselnde Erzählperspektive gibt und weil es so den Blick eines Wir eigentlich, der Blick eines Wir diese ganze Sache beschreibt. Also die Wir-Gruppe, das sind sowohl diese Jungs, die da rumziehen, als aber auch die Leser, die mit einbezogen werden in dieses Wir. Und was ich sehr interessant finde, also jetzt gerade im Verhältnis zur Diskussion, die wir heute haben über Jugendliche, dass die gar nicht mehr auf die Straße dürfen, gar nicht mehr auf die Straße können und praktisch zu Hause an ihren Smartphones hängen, weil man keinen Ort mehr für die Kinder hat. Da beschreibt er genau das Gegenteil. Also die Kinder werden auf die Straße geschickt und die müssen dort zurechtkommen. Und die erleben eben auch Dinge, die überhaupt gar nicht schön sind. Das, was man heute eben abgezogen nennt. Also die gehen auf die Straße und dann gibt es eben einer, der sagt, na komm, gib mal her, was du da hast. Und damit müssen sie zurechtkommen. Davor haben sie Angst. Und die Eltern geben ihnen sogar noch einen Dollar mit zur Sicherheit.
Mugging Money.
Genau, dass sie sich sozusagen auslösen können und das eigentliche Geld ist dann irgendwie in der Schuhsohle. Die Karten, die Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel werden ihnen abgenommen. Also es gibt Straßengewalt, dem diese Kinder ausgesetzt sind. Aber interessant ist eben die Perspektive, das als etwas zu beschreiben, was normal war, weil nämlich Kinder die Umgebung, die sie erleben, für normal nehmen. Und das ist einer der sehr, sehr interessanten Aspekte dieses Romans, zu beschreiben, das Verhältnis zwischen Hispanics, Afroamerikanern und Weißen, dass das sehr viel weniger formalisiert war als heute. Es war einfach normal, dass man zusammen auf der Straße unterwegs war und dass man damit zurechtkommen sollte. Und das andere große Thema dieses Romans ist Gentrifizierung und auch darauf wirft dieser Roman einen ganz besonderen Blick auf diese Entwicklung von den Häusern, die dann bekannt wurden als Brownstone-Häuser und wo jetzt Intellektuelle leben wie Siri Hustvedt, Intellektuelle, die da tolle Häuser draus gemacht haben. Und zunächst waren das natürlich, also wie in Berlin, jetzt Neukölln, Kreuzberg, einfache Wohnungen. Dann kommen die Künstler und die Intellektuellen, die renovieren das und heute ist es praktisch ein Ort für Millionäre, wie es am Ende heißt. Und diese Hippie-Eltern, Eltern, die ihre Kinder auf diese Weise auf die Straße geschickt haben, ist einfach eine zeitgeschichtlich irrsinnig interessante Beschreibung und bezogen auf heute. Und er hat eine Form dafür, das möchte ich noch kurz erwähnen, er hat einfach auch naturwissenschaftliche Modelle, um zu beschreiben, wie kompliziert er die Verhältnisse sieht. Also er beschreibt die Straße als kleinsche Fläche, also als ein mathematisches Modell eines nicht orientierbaren Körpers. Das ist so ähnlich wie ein Möbiusband, praktisch ohne Rand. Und das finde ich eine interessante Idee bei einem Roman über eine Gegend, das Verhältnis von Innen- und Außenwelt auf so spannende Weise zu beschreiben. Und einen ganzen gesellschaftlichen Umbruch, also dass Elternschaft anders wird, dass es eine sexuelle Revolution gibt, dass Häuser plötzlich wichtig werden, all das ist als Reflexion in diesem Roman drin, ohne dass es jetzt zu theoretischen Kapiteln kommt. Es gibt nur solche einzelne Beschreibungen.
Ich würde ja trotzdem behaupten, dass die juristische Perspektive Teil des Erzählprinzips ist, aber vielleicht sprechen wir darüber noch. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon zwei Positionen gehört. Jan Wiel hat gesagt, das liest sich eigentlich ziemlich gut weg, auch wenn es drastische Szenen enthält. Und Maike Fessmann hat gesagt, ja, es braucht ein bisschen, bis man da reinkommt. Vielleicht ergänzen wir noch, dass wir diese fast 450 Seiten erleben als einen Gang durch sehr unterschiedliche Zeiten. Also der springt in den Epochen, in den Episoden und das Ganze entwickelt sich dann zu so einem Panorama, einem zeitgeschichtlichen Brooklyn-Panorama. Klaus Nüchtern, worin besteht Ihrer Meinung denn der literarische Reiz dieses Romans und wie schnell sind Sie da reingekommen?
Also ich bin da ziemlich schnell reingekommen und bin jetzt auch froh, dass ich anlässlich von Brooklyn Crime Novel, wie das Original heißt, von der Bad Cop-Rolle in die Good Cop-Rolle springen darf. Also ich halte das für ein Meisterwerk. Alles, was bislang gesagt wurde, stimmt. Mich hat das erstaunt. Das muss ich leider zugeben, mein erster Jonathan Lethem. Und ich bin froh, dass ich da endlich, ich habe geahnt oder gewusst, an deinem Mann muss was dran sein. Der hat ja auch schon ein Dutzend Romane geschrieben. Und das Faszinierende daran ist genau diese Mischung aus einem eigentlich, man kann sagen, mikrohistorisch-soziologischen Blick auf dieses, ich habe jetzt leider verabsäumt, nachzusehen, wie groß überhaupt dieses Grätzl ist, das er beschreibt. Das ist vermutlich nicht wahnsinnig groß. Das sind ein paar Häuserblöcke, aber er ist da sehr, sehr informiert. Ich habe mich gefragt, hat er über Jahrzehnte Aufzeichnungen geführt? Vermutlich, der hat sicher Archive konsultiert. Und es ist gleichzeitig aber trotzdem irgendwie wahnsinnig witzig. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen. Also ich halte das auch wieder für wunderbar verfilmbar, wenn Sie zum Beispiel daran denken, wie Robert Altman in Shortcuts mit Raymond Carver-Motiven umgegangen ist. Einen solchen Film könnte man sich durchaus vorstellen. Und es gibt dann auch so Kontinuitäten. Man muss ein bisschen aufpassen. Es ist nicht ganz leicht im Auge zu behalten, wer wer ist. Wahnsinnig schwierig zu checken, wo ist er es? Ist das ein Weißer? Ist das ein Schwarzer? Ist das überhaupt wichtig? In welchem Zusammenhang ist es wichtig? Also dieses Verhältnis der unterschiedlichen Ethnien, diese Dean Street Boys, die sind eben so ein ganz besonders gemischter Haufen. Ja, also das entschlüsselt sich erst in der Aktion, in der Performance überhaupt, wer da wohin gehört, welche Rollenspiele da eingenommen werden, wer zum Beispiel, es gibt ein sehr hartes Kapitel über Nemesis, also über die Entscheidung, wo jemand zu eines anderen Menschen Nemesis wird, weil der irgendwas macht, was nicht passt. Ja? Also der wird zu alt, hat das Falsche an, bewegt sich falsch, geht in die falsche Schule, trifft die falschen Leute und in dem Moment entscheidet ein anderer, okay, die habe ich am Kicker. Und alle anderen schauen betroffen weg, also für alle ist es eigentlich schrecklich. Und dann gibt's eben so tolle Figuren, wie The Slipper nennt sich der. Das ist der, der überall durchrutscht. Der ist so eine Trickster-Figur, der eigentlich alles beherrscht. Es gibt den Sea, es gibt den Millionaire's Son, es gibt The Weezer. The Weezer ist einer, der die ganze Zeit in der Bar steht und allen Leuten erzählt, dass sie Imperialistenschweine sind, ja, weil sie keine Ahnung haben, was da wirklich vor sich gegangen sind und dass das alles den Indianern enteignet wurde und dass sie von ihrem Grätzl keine Ahnung haben. Es ist wahnsinnig witzig. Und es gibt dann auch so Geschichten, die sich durchziehen und die auch sehr, zum Teil wirklich ergreifend sind. Also zum Beispiel die Geschichte von dem Vater, der die Burschen, die da abtoben, sie sind 15 und offensichtlich kommen sie gerade drauf, dass sie schwul sind. Also es heißt, sie sind Lovers, aber nie würden sie von sich selbst als Lovers sprechen. Aber es geht dann halt im Bubenzimmer ab und die stehen dann halt in der Unterhose herum und fummeln da miteinander und toben. Und der Vater kommt rein und sagt irgendwie, jetzt reißt euch da mal zusammen, Herrschaftszeiten, und tratzt den Scheiß leiser, so in etwa. Verliert aber kein Wort über, was er da jetzt gesehen hat. Und dann, das ist auch so eine typische Erzählbewegung, es ist immer so sehr viele Fragen, sehr reflexiv. Was geht hier eigentlich vor? Ist das ein good enough Vater oder war das nicht eigentlich eine Glanzleistung von empathischer Vaterschaft? Und warum ist es überhaupt so? Er verliert kein Wort darüber, was die miteinander tun, sondern nur, sie sollen einfach die Musik leiser stellen. Und dann sagt er, naja, die Sache ist die, der Vater selbst ist gerade darauf, sein Coming Out zu erleben. Es wird auch schlecht ausgehen, er wird das nicht überleben. Oder diese fantastische, slapstickhafte Geschichte mit den zwei Typen beim Optiker.
Lieber Klaus Nüchtern, bevor Sie jetzt noch mindestens 10 solcher Szenen...
Ich will nur Lust machen. Es gibt Dutzende von diesen.
Ja, ich glaube, das ist angekommen. Nein, das ist ja ganz wunderbar. Es gibt sogar Szenenapplaus. Szenenapplaus gibt es bei der SWR-Bestenliste nur alle 10 Jahre. Also. Interessanterweise gibt es ein paar Themen, die Klaus Nüchtern noch nicht angesprochen hat. Und zwar die Geschlechterverhältnisse, Jan Wiele. Wie wird da über die Mädchen gesprochen?
Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt nicht direkt darauf antworte, aber ich muss auf den Vorredner noch kurz antworten. Eine ihrerseits schon wieder literarische Nacherzählung. Ich wusste gar nicht, dass man in Brooklyn wienerisch redet.
Das ist mir auch aufgefallen.
Ich hätte gerne übersetzt. Wäre vielleicht besser geworden.
Ja. Und dazu noch bei einer Stelle einhaken. Also, wie gesagt, eines wurde schon verfilmt, aber hier glaube ich, keine Verfilmung kann so gut sein wie die literarische Montagetechnik in diesem Buch. Und deswegen nochmals Döblin, Dos Passos, weil hier eben dieses schwebende und springende Erzählerbewusstsein existiert, was uns in ganz verschiedene Welten reinschmeißen und wieder rausholen kann. Und ich würde das nur unterstützen, sagen, es sind vielleicht 124 Kurzromane. Und man darf noch mal sagen, wie extrem verdichtet dieses Erzählen ist. Und da waren wir uns ja bei Barbie Markovic zumindest bei den früheren Büchern einig, dass es eine große Verdichtung ist. Das trifft hier auch zu. Und das ist vielleicht der große Reiz des Buches.
Um das auf den Punkt zu bringen, es ist die alte Geschichte, also über diese Dean Street Boys. Und die Pointe oder die Moral von der Geschichte ist eigentlich, you can take the boy out of Dean Street, but you can't take the Dean Street out of the boy. Auf das läuft es ein bisschen hinaus.
Ja, ich könnte vielleicht die Frage nach den Geschlechtern noch beantworten.
Ja, bitte sehr.
Mädchen und Frauen kommen in diesem Buch eigentlich nicht vor. Was ich aber nicht verwerflich finde, es ist ein Buch über Männlichkeit und über Jungsgruppen. Und der Autor ist sich eben selber dessen auch bewusst.
Er thematisiert es auch.
Er thematisiert das und sagt, eigentlich müssten Mädchen vorkommen, aber eigentlich waren die nur so ganz am Rand des Bewusstseins dieser Jungen. Und wenn, dann kamen sie als kleine Schwestern irgendwie und bräuchten ein eigenes Buch. Immerhin, er hat es gemerkt.
Tolle Auftritte neben, von Mädchen.
Und neben den Müttern, die natürlich eine Rolle spielen, gibt es schon auch zwei Frauenfiguren, eine in einer Bar und eine andere, die heißt die Schreierin. Eine Frau, die pausenlos schreit in der Hoyt Street und die praktisch den Schmerz des ganzen Viertels rausschreit. Und er vergleicht deren Geschrei mit John Cage und sagt, das ist eigentlich Pre-Punk, was die macht. Und dann macht er was typisch Männliches, was typisch Jungenhaftes. Er beschreibt diese Frau als Erkennungszeichen. Er sagt, jeder, der damals gewohnt hat, muss die Schreierin gekannt haben. Und das ist sozusagen die Prüfungsfrage. Wenn jemand die nicht kennt, dann war er nicht dabei.
Es gibt noch etwas, Jan Wiele, über das wir kurz sprechen sollten, weil das ein zentrales Thema ist, ein Motiv, das immer wieder auftaucht, und zwar der ominöse Tanz. Wer oder was ist das?
Es zieht sich motivisch durch, aber ich würde es nicht festlegen wollen, ehrlich gesagt. Wenn man das jetzt zuspitzt und es zum Beispiel irgendwie auf irgendwie sexuell festlegt oder so, es wäre mir zu viel. Es hat ganz verschiedene Assoziationen in verschiedenen Szenen. Also mehr würde ich eigentlich nicht sagen.
Also was schon wichtig ist an diesem Tanz, also das ist praktisch der Vorgang des Abziehens von jemand und der als etwas beschrieben wird, was absolut indirekt abläuft. Also dass praktisch alle Sätze dazu auffordern,
ritualisiert.
Gib das her, sprich nicht darüber, und dass das hervorragend funktioniert hat, aber nur in Klammern funktioniert hat, sozusagen, ist, glaube ich, die Formulierung gleichzeitig eine ironische Umgangsform.
Es war, wird eine Ironie behauptet, sozusagen, ja. Ich ziehe dich jetzt ab, ich erniedrig dich, aber haha, ich mein's eh nicht ernst, was dann schon wieder eine besondere Perfidie ist. Gleichzeitig aber natürlich auch eine Technik, also das Wort Ritual ist völlig zu Recht gefallen, um das sozusagen in gewisser Weise in zivilen Formen zu verhandeln. Ja, es ist eine Übertretung, aber die hat auch ihre eigenen Gesetze und man muss streetwise sein, um die lesen zu können und zu wissen, wann ist man dran. Also es sind da wirklich so ganz subtile Beobachtungen, dass zum Beispiel keine gute Idee ist, zu zweit auf die Straße zu gehen. Man hat es viel leichter, als Einzelner zu überleben oder diesem Tanz zu entkommen, als zu zweit. Und wie sich diese Gruppen zusammenschließen und wie sich die verhalten. Und ja, es ist einfach ein unfassbar präziser, gut beobachteter, soziologisch informierter, ja, ist es ein Roman, Text. Ist.
Ja, vielleicht muss man noch eins dazu sagen, weil es ja auch darum am Ende geht, ob diese Figuren echt sind oder nicht. Und es sind eben Figuren, die sich ihrer eigenen Fiktionalität bewusst sind. Das macht es mit dem Tanz sozusagen auch in der Rezeption interessanter, weil sie sozusagen die oft wissen, dass sie eine Performance tanzen, ob es nun bei Verbrechen oder bei Liebesakten sei.
Der Fall Brooklyn von Jonathan Lethem, für den Tropenverlag von Thomas Gunkel ins Deutsche übertragen, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank an die Runde.